Ja, ich sage Bonjour und Hello und guten Morgen, dass alle mich verstehen. Good morning. Ich versuche mal langsam ein bisschen zu sprechen. Ich habe heute ein paar Bilder mitgebracht. Sven habe ich heute leider nicht mitgebracht, er konnte nicht, aber ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Und als ich letztens während einer Autofahrt über die Predigt hier nachsann, da hatte ich noch nichts so vom Herrn bekommen und plötzlich kriegte ich so ein Wort, Wüste. Und dann fing ich an, über Wüsten nachzudenken. Und dann habe ich mich schlau gemacht, sowohl in der Bibel als auch im Internet. Und ich möchte dich bitten, dass du mal die erste Art von Wüsten zeigst. Ich habe festgestellt, es gibt im Natürlichen, also im Äußeren, gibt es drei Arten von Wüste. Die erste Wüstenart, die es gibt, ist die natürliche Wüste, wo der Mensch gar nichts zu beigetragen hat. Die ist einfach da. Die Wüste Gobi, die Sahara, in Peru, glaube ich, das ist der trockenste Ort der Welt. Ich zeige euch noch ein paar mehr Bilder. Das ist jetzt hier Negev, das ist in Israel. Der Negev, da wächst fast gar nichts. Obwohl es gibt keine Wüste, wo es gar kein Leben gibt. Es gibt in jeder Wüste. Mach mal die Bilder, mach mal noch ein paar mehr von den natürlichen Wüsten. Obwohl, wenn das nicht klappen sollte, geht die Welt auch nicht unter. Aber ja, das war jetzt gerade Afrika, das Bild. Okay, also diese... Haben wir noch mehr? Nee. Okay, haben wir jetzt eine andere? Ja, das ist zum Beispiel in Jordanien. Da haben wir sogar ein bisschen Wasser und ein bisschen Grün. Mach ruhig weiter, dass wir die ganze mal sehen. Das ist eine Steinwüste, die ist besonders unerfreulich, weil da kann man noch nicht mal richtig laufen, ohne dauernd zu stolpern. Also noch eine Spur schlimmer als eine normale Wüste, weil die einem völlig das Laufen, das Vorwärtskommen erschwert. Vielleicht noch ein Bild. Genau, da können wir mal bei stehen bleiben, bei dem Bild. Weil ich finde das ganz gut, dass da wenigstens ein Baum steht, als Zeichen der Hoffnung. Und als erstes möchte ich über diese natürlichen Wüsten im Geistlichen. Das gibt es auch im Geistlichen. Es gibt drei Arten von Wüsten. Und das ist jetzt die erste Wüste. Das ist die, die einfach da ist. Und das ist in unserem Leben, schickt Gott uns ab und zu mal in die Wüste, ohne dass wir gesündigt haben, ohne dass wir irgendwas groß falsch gemacht haben, ohne dass wir den Zorn Gottes in Anführungsstrichen auf uns gezogen hätten, sondern einfach, weil Gott, er sieht ja in unser tiefstes Herz rein, der weiß, was an Dingen verborgen ist, die nicht in Ordnung sind, oder er will uns den Blick neu ausjustieren. Und ich zeige einfach mal ein paar Bibelstellen. 2. Mose 3, Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinein in die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Wäre Mose nicht in der Wüste gewesen die ganze Zeit, 40 Jahre, er war mittlerweile 80 Jahre alt, hätte Gott vielleicht anders zu ihm reden müssen, aber so hat Gott das ganz einfach gemacht. Da war ein brennender Strauch, ihr kennt die Geschichte alle. Und da hat Gott in der Wüste zu Mose geredet und gesagt, du, ich habe jetzt angenehme Leben hier ist vorbei. Das war gar nicht verkehrt für ihn in der Wüste. Er hatte da seine Schafe, ein bisschen wuchs da noch, also ein bisschen mehr als da. Und dann musste er diesen schweren Auftrag ausführen und nach Ägypten gehen und sein Volk befreien. Er hatte noch mal 40 Jahre vor sich. Und da sprach Gott in der Wüste zu ihm. Dann haben wir Matthäus 4, Vers 1. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Jetzt könnte man sagen, so Mensch, was macht der Geist Gottes denn da? Der führt jetzt Jesus praktisch dem Teufel in die Fänge so. Aber das musste so geschehen, damit offenbar wird, dass Jesus jeder Versuchung widersteht. Der geistlichen, der körperlichen und der seelischen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ihr kennt die Bibelstellen alle, springt vom Tempel und esst mal Brot hier, obwohl er 40 Tage nichts gegessen hat, er wäre sofort gestorben. Oder bete mich an. Das ist so das Seelische so. Machen Menschen gerne, dass sie andere Menschen anbeten statt Gott. Und Da wurde Jesus tatsächlich in die Wüste geführt und er hat gefastet in der Wüste und er ist im Endeffekt aus dieser Wüstenzeit ganz gestärkt und kraftvoll hervorgegangen. Sicherlich musste er dann erstmal langsam wieder anfangen zu essen und körperlich auch wieder auf den Stand zu kommen, wo er vorher war, denn er war ja Zimmermann und er hatte bestimmt ein bisschen an Körpergewicht verloren, aber er ging absolut gestärkt aus dieser Zeit hervor. Deshalb, das will ich gleich schon mal vorweggreifen, eine Wüste, ich spreche auch von meinem Leben, sage ich immer alles, was ich erzähle, auch mir selber. Wenn eine Wüste da ist, ist es oftmals nicht gerade angenehm. Wüsten können verschiedene Gesichter haben, aber im Endeffekt ist Gottes Wille eigentlich, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Dann lesen wir im 2. Mose 15, Israel in Mara und Elim. Da sind sie im Vers 22, 23, kommen sie an einen Ort, der heißt Mara, da war bitteres Wasser. Da musste Mose ein Stück Holz ins Wasser werfen, damit das süß wurde. Da haben die ihr Wasser bekommen, aber jetzt, um das andere geht's mir jetzt. Im Vers 27, sie kamen an gegen Elim. Elim, Gemeinde. Ein Bild auf eure Gemeinde. Da waren 12 Wasserbrunnen und 70 Palmbäume und da lagerten sie und hatten Wasser. Das ist doch ein schönes Bild auf euch hier, ne? Die Menschen in Lauenburg können hier lagern und können hier getränkt werden. Ihr geistiger Durst kann hier gestillt werden. Ja, da hat Gott in der Wüste, das passiert nämlich auch oft, dass es uns in der Wüste fast besser geht als draußen. Er schickt uns in eine Oase und da haben wir es besonders gut. Und da wir die Wüste auch immer vor Augen haben, ringsrum, ist uns der Segen, in dem wir stehen, vielleicht besonders bewusst. Das kommt mir manchmal so vor. Also wenn ich die Politik von heute sehe und wie die Gesellschaft abdriftet, und ich sehe aber gleichzeitig das Leben in der Gemeinde und die Familien in der Gemeinde, dieser krasse Unterschied. Ich habe eine Ausbildung als Erzieher gemacht, hatte es mit netten Menschen zu tun, aber das ist ein krasser Unterschied von der Hoffnungslosigkeit des Humanismus und der kraftvollen Fröhlichkeit der Christen. Selbst wenn sie in Anfechtung stehen und wenn die Humanisten gerade gut drauf sind, sind sie trotzdem immer noch viel schlechter drauf als ein Christ, der gerade in der Wüste ist. Dann 4. Mose 14, Vers 22. Da sagt Gott zu Mose, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, die will er hinwegtun. Also in der Wüste kann man auch vielleicht vermehrt Wunder erleben. Sie haben da wirklich ganz krasse Wunder erlebt, indem er ihnen Wachteln geschickt hat, indem er das Meer geteilt hat, indem er immer wieder Wasser gegeben hat. Die waren ja 40 Jahre in der Wüste, es war immer Wasser da. Und in der Wüste ist eigentlich kein Wasser. Und die wurden immer versorgt. 4. Mose 14, 33. Und eure Kinder sollen Hirten sein in dieser Wüste 40 Jahre und eure Untreue tragen, bis dass eure Leiber aufgerieben werden in der Wüste. Für die war die Wüste das Ende, für die Ungehorsamen. Aber für die Nachkommen der Israeliten und für Josua und Kaleb war es ein Ort, in dem sie Kraft tanken und in dem sie immer stärker wurden. 5. Mose 8, 2, da betet Mose und gedenke des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, dass kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also ist eine Wüstenzeit auch eine Zeit, in der klar wird, wie wir uns entscheiden. Ich glaube, ja, ich bin jetzt 43 Jahre Christ und es haben sich damals, da hatten wir eine Mini-Erweckung in Kiel. Denk mal schon, dass sich im Laufe der Zeit da so an die 100, 200 Leute bekehrt haben. Weiß ich nicht mehr genau die Zeit. Und die meisten, die sind abgefallen. Ihr kennt ja die vier Körner-Sorten. Das eine fällt auf den Weg, das andere das Unkraut, das eine wird von Vögeln gefressen und so weiter und so weiter. Und in diesem Sinne sind sehr viele nach einer kurzen Zeit der Begeisterung wieder in die Welt gegangen, abgefallen, haben Mut verloren, weil irgendwelche Schwierigkeiten kamen. Oder Wüstenzeiten. Und diejenigen aber, die ich von damals, und ich treffe einige jetzt immer wieder, ich habe jetzt gerade wieder einen Freund von ganz früher wieder getroffen, den habe ich 40 Jahre eigentlich so nicht mehr gesehen oder vielleicht 39 Jahre oder so. Und der ist stark geworden in der Zeit. Und der ist auch durch Wüsten gegangen. Und ich habe andere wieder getroffen und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist unglaublich. Man trifft ihn nach vielen Jahren wieder und man hat plötzlich einen greifenden Christen vor sich den man noch in Erinnerung hat als Wackelkandidaten, der ständig halb in der Welt und halb in der Disco noch und halb was weiß ich wo überall war. Und plötzlich triffst du den wieder und der ist total gereift, kennt die Bibel, hat eine glückliche Ehe, ist Familienvater oder Mutter. Da hat die Wüste einen positiven Effekt. Dann haben wir noch eine Bibelstelle über Ismael und seine Mutter, das will ich jetzt nicht weiter vorlesen. 1. Mose 21, da wird Ismael, der Vorfahre der arabischen Völker, weil er den kleinen Isaak ärgert und da gibt es Stress in der Familie und die Mutter von dem kleinen Ismael, die demütigt die Sarah und dann demütigt Sarah die Ägypterin, genau, die Hagar und dann wird die ausgetrieben und dann denkt man, oh Mann, das ist doch völlig gegen den Humanismus, wie kann Gott sowas zulassen? Aber dann wird dieser Ismael, der in der Wüste fast verdurstet, da kommt extra ein Engel und versorgt ihn und die Mutter nimmt ihm eine Frau und dann wird ein guter Schütze und er ist der Vorfahre aller arabischen Völker und auch da über den arabischen Völkern gibt es einen direkten Segen von Gott. Es ist ein bisschen anders wie der Segen von dem Sohn der Verheißung, aber trotzdem hat Gott auch die Ismaeliten auf dem Zettel. So, manche Christen, die haben so ein bisschen verschrobenen Blick, weil die jetzt gerade im Islam sind, dass das alles böse Menschen sind oder wie auch immer, aber das sind genauso Menschen, die Jesus brauchen wie alle anderen auch. Das nur nebenbei. So, das waren die Wüsten. Das war ein Streifzug durch natürliche Wüsten. Und wenn das in unserem Leben passiert, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, Mensch, bin ich jetzt so verkehrt davor, sondern wenn so eine Wüste ist, dann sage ich ihm einfach mal, dann müssen wir die Zähne zusammenbeißen und durch. Ich habe eine Ausbildung als Erzieher gemacht, das war auf eine Art eine 3,5-jährige Wüste. Ich hatte wenig Gemeinschaft mit Christen, viel Gemeinschaft mit Humanisten, hatte wenig Zeit für Dinge, die mir wichtig sind oder von denen ich glaube, dass Gott sie wichtig sind, aber Gott wollte, dass ich da durchgehe. Das war eine Wüste und jetzt bin ich wieder im Grün. Vielleicht denke ich, dass ich gestärkt daraus hervorgegangen bin. Was möchte Gott? Jetzt kommen wir zur zweiten Sorte von Wüste. Machen wir weiter, die Bilder bitte. Das war nochmal noch weiter. Das ist hier eine natürliche, das ist eine Eiswüste, die gibt es auch. Oben im Polar, da wächst auch nicht richtig was. Machen wir noch weiter. Noch weiter. So, da haben wir es. Das ist ein Bild von einer menschengemachten Wüste. Da stand früher mal Wald. Den Faktor haben wir in Italien, in Spanien, in Griechenland, in Israel teilweise, ganz doll in Nordafrika, in Marokko, in diesen ganzen Ländern. Und jetzt in der neuesten Zeit haben wir das ganz stark im Regenwald, Äquatorialafrika, in Brasilien und in Südostasien, dass der Mensch mit der Motorsäge oder mit dem Feuer, kannst du noch mal weitermachen, es gibt noch mehr Bilder, etwas tut, was ich glaube, was Gott ihm nie gesagt hat. Das gibt so ein Bild, da sieht man einen abgebrannten Regenwald und da steht drüber, so sieht es aus, wenn der Mensch sich die Welt untertan macht. Das ist ein falscher Satz. Weil das hat Gott nie gesagt, dass wir die Welt so behandeln sollen. Wir sollen unsere Mitmenschen nicht schlecht behandeln, wir sollen Tiere nicht schlecht behandeln und wir sollen auch die Natur, wenn ich mir sehe draußen, wie schön das alles ist, man könnte das ja alles vernichten. Mach mal weiter, bitte. Nee, in die andere Richtung. Noch weiter. Wobei es nicht so schlimm, wenn wir die Bilder nicht kriegen. Noch eins, bitte. Ja, da haben wir ein schönes Bild. So, das ist das, wenn der Regenwald abgebrannt wird, dann ist die nächste Folge, dass du dreimal da Weizen drauf anbauen kannst und dann ist das nur noch rote Wüste. So, und statt dazu zu lernen und sagen, ey, wir müssen das anders machen, nee, im nächsten Regenwald abholzen. Und das passiert überall auf der ganzen Welt, weil der Mensch halt dumm ist. Unsere Vorfahren haben es auch so gemacht. Und der Mensch macht einfach dumme Sachen. Wir haben die Flüsse begradigt und das sind alles so menschengemachte Katastrophen. Das ist jetzt im Natürlichen. Im Grunde steckt der Teufel dahinter. Der Teufel sagt, weißt du was? Gott hat euch eine wunderschöne Welt gegeben, macht nichts, macht die mal kaputt. Macht euch gegenseitig kaputt und macht auch die Umwelt, die ihr habt, kaputt. So. Ich bin jetzt hier kein Umweltfreak oder so, ich hänge nicht in der grünen Nische fest, klebe mich auch nirgendwo fest. Aber auf der anderen Seite, Gott hat uns die wunderbare Natur gegeben und das war nicht sein Plan, garantiert nicht. Es gibt Gegenden, wo man gut Getreide anbauen kann, es gibt Gegenden, da soll man den Wald lieber stehen lassen, weil er den Sauerstoff produziert, den wir gerne einatmen. So, mein Ex-Pastor hat mal gesagt, über die Tiger und Löwen und Leoparden, die nutzen mir in dem Sinne nichts. Gegenteil, wenn ich dem im Wald begegne, aber da sagte er zu mir, du, die hat Gott geschaffen, lass die doch in Ruhe, lass die da leben, wo sie leben und lass da die Finger von. Dann muss man auch nicht alles, ne? Die haben auch ein Recht aufs Leben, genau wie wir. So, aber das war jetzt nur das Äußere. Jetzt komme ich zu den menschgemachten Wüsten in unserem Leben. Ich kann auch geistlich in meinem Leben in eine Wüste reinkommen, die Gott nicht verursacht hat, mit der Gott gar nichts zu tun hat, sondern ich habe die Wüste selber produziert oder besser gesagt, ich habe mich vom Teufel beschwatzen lassen und der hat mich, der führt mich dann in eine Wüste, aber das ist dann etwas, was ich eigentlich vermeiden könnte. Matthäus 23, Vers 38 steht, seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Ich erkläre das gleich. In Lukas 13, 35 steht es ähnlich. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen, bis ich komme, dass ihr sagen werdet, gelobt ist der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn da steht, das Haus soll wüst gelassen werden, heißt das so viel wie, in meinem Leben als Christ wird Segen ausbleiben. Und es werden negative Dinge, auch Fluch genannt, passieren. Das heißt nicht gleich, notfolglich, dass ich ewig verloren bin und dass ich, es gibt ja immer die Chance zur Umkehr und das wäre nur die letzte Konsequenz, wenn ich bis zu meinem Lebensende mich nicht korrigieren lasse von Gott. Aber es bewirkt in meinem äußeren Leben Unsegen, Unfrieden, Wüst. Das ist so wie ein Garten, der eigentlich grün sein sollte, aber weil ich es versäumt habe, ihn zu gießen und da vielleicht die Tomaten und alles anzupflanzen, wächst da gar nichts und alles vertrocknet. Und dann haben wir so einen Dürresommer wie 2015 und dann würde da nichts mehr wachsen, wenn ich das nicht gieße. Und gießen bedeutet Bibellesen, Gemeinschaft, Beten, sich mit Gott beschäftigen. Das ist, so gießen wir unser Leben. Und das Dürre werden lassen bedeutet, ich beschäftige mich ganz viel mit gottlosen Dingen. Ich sage das auch alles für mir selber. Ich sage das, das ist mir ganz wichtig. Ich spreche auf Augenhöhe zu euch, nur auf Augenhöhe. Ich bin nicht hier von der hohen Warte, überhaupt null. Das sind Dinge, die ich selber auch immer wieder erlebt habe und wo ich mich selber auch an die Nase fassen muss. Und jeder Mensch hat so seine Bereiche, wo er Dürre und Wüste in sein Leben reinlässt. 5. Mose 28, Ankündigung von Segen und Fluch. Im Vers 1, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen unter allen Völkern. Da kommt eine Menge Segen. Und dann unter anderem, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. Gesegnet sei die Frucht des Landes. Umgekehrt, wenn er jetzt nicht gehorsam ist. Vers 15, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, dass du hältst all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Und es steht im Vers 16, verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Acker. Verflucht wird dein Korb und dein Backtrog sein. Verflucht dein Land, die Flucht deiner Rinder und die Frucht deiner Schafe. Das heißt, das äußere Dürre, eine Folge ist von der Sünde dieser Menschen. Also da steht es sogar wirklich so, dass das eine richtige, eine äußere Wüste in das Leben dieser Leute reinkommt. Wir haben ja hier eher das Problem meistens, dass wir so viel Regen haben. Aber im Nahen Osten, da sind die total froh, wenn es regnet. Und wenn da der Regen wegbleibt, denkt an die Geschichte mit Elia, wo er da nach 7 Jahren betete. Das wurde schon ganz eng da. Die mussten alle Tiere schlachten und kaum einer hatte noch zu trinken. Es gab keine Meerwasserentsalzungsanlagen. Das ist in den Ländern eine totale Katastrophe, wenn es nicht regnet. Und ich habe mir sagen, das ist jetzt auch ganz real, der Lago Maggiore trocknet gerade, nee, nicht der Lago Maggiore, der Lago Como, das Wasser geht immer mehr runter. Der Po, der größte Fluss Italiens, das ist nur noch ein Rinnsal, Sondern ich glaube, dass das ein Gericht Gottes ist. Ich glaube, dass jedes Volk hat seine Sünden. Und da ist halt die Mafia und was weiß ich alles, was Gottes Zorn vielleicht erregt. Und Dürre und Wüste und kein Regen ist eins der Gerichte Gottes, wo Gott den Menschen zeigen will, hey, du musst umkehren. Ich lasse das einfach nicht mehr zu, dass du gesegnet bist. Ich lasse das nicht mehr zu, dass du mein Gutes genießt und das zum Bösen missbrauchst. Und da kann unter anderem, es sind eine Menge andere Sachen auch noch da, aber unter anderem ist da äußere Dürre sogar, äußere Wüste sogar, kann zur inneren Wüste dazukommen. Die Menschen, die innerlich verwüstet sind, erzeugen im Endeffekt, ich meine die Leute, die den Regen abholzen, einfach so, was ordentlich Geld bringt und schön das Holz immer nach Europa und egal, ob da Indianer leben oder was weiß ich, das ist ja auch Egoismus, das ist auch Sünde. Die haben ja auch eine innere Wüste und wenn dann plötzlich das ganze Land platt ist, dann ist aus der inneren Wüste auch eine äußere Wüste geworden. Das waren jetzt die menschengemachten Sünden, die bewirken, dass in unserem Leben, also die menschengemachten Wüsten, jetzt auch im Geistlichen, wir können also in Wüstenzeiten reinkommen, die wir selber verursacht haben. Und da kann ich gleich zu sagen, die könnte man eigentlich ganz schnell beenden. Also wenn ich in einer Wüste bin, in die Gott mich reingeschickt hat, die ersten Bilder, das ist so wie die Israeliten mussten halt 40 Jahre durch die Wüste da und manchmal schickt Gott uns in Wüsten oder er sagt zu der Frau von Hosea, zu der Hure, ich werde sich in die Wüste locken und freundlich mit dir reden. Das sind dann so Orte, wo Gott mit uns redet. Aber es gibt Wüstenzeiten, in denen es uns einfach nur richtig schlecht geht. Ihr kennt das bestimmt auch, ich kenne es auch. Das ist dann von keine Wüste, in die Gott uns geschickt hat, wo er freundlich mit uns reden will, sondern es ist eine Wüste, in die ich mich selber reinbegeben habe, durch Ungehorsam, durch Unglauben, durch Bitterkeit, ein häufiges Einfallstor für falsche Wege ist Bitterkeit, weil man mit irgendjemandem Stress hat und die Person möchte man nicht mehr sehen oder man möchte sich nicht aussprechen, dann kommt eine bittere Wurzel ins Herz und dann entfernt man sich immer mehr vom Herrn und dann verbittert man noch immer mehr. Ich habe das bei mir teilweise erlebt und ich habe es auch bei anderen beobachtet. Das kann Menschen ganz, ganz doll wegbringen vom Herrn, wenn man verbittert innerlich, wenn man Stress nicht auf, also Streit nicht aufarbeitet. Jetzt gibt es noch eine dritte Art von Katastrophen, von Wüsten. Kannst du mal weitermachen? So, das hier haben wir nochmal so ein degradiertes Land, was die Menschen so runtergewohnt haben. Ne? Mach mal weiter. So, da, ne, das ist irgendwo in der Nähe einer Großstadt, so, wo es nicht mehr so richtig, kann man richtig sehen. Ne? Weiter. Das sind eigentlich die wichtigsten Bilder jetzt. Das ist auch nochmal so eine naturgewirkte, eine menschengemachte Wüste. Habe ich so im Internet geguckt. So, ne? Da war früher Wald und das haben die alles abgeholzt und das kommt dann aber raus am Ende von der Wurst. Mach noch weiter. So, nee, auch nicht. Das war noch von dem. Weiter. Das ist das, was überall passiert. So, das können wir mal so kurz lassen. Das war früher ein blühender Wald, riesige Nadelwälder. Und da kündigte sich das an. Das ist im Bundesstaat Washington in Nordamerika. Und 1980 kündigte sich irgendwie ein Rumpeln an. Machen wir ein Bild weiter, wenn es geht. Danach sah es so aus. Ein paar Jahre später sah die ganze Landschaft so aus. Da war kein Baum mehr, gar nichts mehr. Es war alles kahl, es war alles verbrannt, alles voller Schwefel. Machen wir ein Bild weiter, wenn es geht. Okay, dann muss ich euch das einfach beschreiben. Da siehst du einmal die Landschaft, wie sie vorher aussah, ganz grün und schön. Und da siehst du den Vulkanausbruch, der wurde ja gefilmt und fotografiert. Und da ist der ganze Berg, das kann ich mal zeigen, der Berg, der sah vorher so aus, so. Und man kann sich das nicht vorstellen, da ist Felsmassen von der Größe einer Stadt weggesprengt worden und sind niedergegangen überall. Das war die größte Vulkankatastrophe des letzten Jahrhunderts. Jetzt ist das so, das ist die gute Nachricht, jetzt wächst alles wieder nach. Und die ganzen Bären und Pumas und Elche und Wölfe sind alle schon wieder zurück. Die haben das alles besiedelt. Sie sind komplett, es sind, glaube ich, 2 Menschen nur gestorben, aber sämtliche wilden Tiere, alle tot. Und mittlerweile wachsen da wieder Bäume und es regeneriert sich wieder. Das ist die gute Nachricht, dass Gott kann alles zum Guten wirken. Aber solche Katastrophen haben eine Ursache. Ich lese hier mal vor. In Lanzarote bildet sich auf einer Strecke von 18 Kilometern schließlich insgesamt 32 neue Vulkane. Vorher war die Insel Lanzarote von den Kanaren. Genau, das ist Lanzarote heute. Eine blühende grüne Insel. Die Ausbrüche wurden durch Andreas Bububub festgehalten, ein Pfarrer, der auf der Insel blieb. 1744 waren die Ausbrüche in der endgültigen Fassung abgeschlossen, aber nur in Form der es ging dann weiter. Und vor 1730 hat der Lanzarote Weizen, Gerste und andere Getreide in Überschuss produziert. Er ist über Jahre hinweg eingelagert und damit die Kornkammer des Archipels der Kanarischen Inseln. Im Jahre 1824 kam es zum Abschluss der vulkanischen Hauptphase und seitdem ist die ganze Insel total verwüstet. Jetzt geht man dahin, weil man die Wüste sich angucken will, weil es interessant aussieht. Aber es ist auch mal ein Beispiel, was passieren kann. So, ich weiß jetzt nicht, was da die Ursache war, aber es gibt ein Beispiel aus Südamerika. Da ist ein Vulkan ausgebrochen. Der Mont St. Pelé heißt er, glaube ich. Und zufällig, ich habe einen geologischen Bericht gelesen in einer Zeitung, dass dieser Vulkan ist ausgebrochen. Die pyroklastische Wolke ist in Richtung der nahen Großstadt, hat sich gewälzt und sämtliche Leute getötet, bis auf einen einzigen. Das war ein Gefangener, der war 340 Meter unten in dem tiefsten Kerker. Der wurde befreit, das war der einzige, der überlebt hat. Aber, was ich dann in einem anderen Bericht gelesen habe, in dieser Stadt wurde zu Karfreitag ein Schwein geopfert, die haben Gotteslästerei betrieben und Satanismus, was weiß ich alles. Also es war wohl eine ganz gottlose Stadt und da war ein Prediger, der hat Buße gepredigt und sie haben ihn ausgelacht und dieser Vulkan ist ausgebrochen und dann, das war wieder in diesem geologischen Bericht, dann ist da so eine Felsnadel rausgekommen aus dem Vulkan und ist stecken geblieben. Ich weiß nicht, die war 30 Meter hoch oder so. Und dann haben die gesagt, das ist der Zeigefinger Gottes. Und im Laufe der Jahre ist das wieder zurückgesackt in den Schlot. Da sind ja so Sachen, da kann man schon so sagen, das hat bestimmt was damit zu tun. 1. Mose 19, Vers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Ihr wisst warum. Brauchen wir nicht zu vertiefen. Und in Offenbarung 8, Vers 7 ist etwas, was demnächst in ein paar Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten kommen wird. Der erste Engel posaunte und es war ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und in der Offenbarung kommen noch andere Dinge. Ein brennender Berg, der ins Meer geht, ein Meteor, der vom Himmel kommt. Und das sind auch die Wüste, die dann entsteht, die hat Gott auch gemacht. Aber die hat er nicht gemacht, weil er die Menschen noch zurechtbringen will, sondern dann ist das ist das Gericht. Und in diesem einen Fall, wo dieser eine Gefangene gerettet wurde, ja, es kann sein, dass auch aus solchen Gerichten noch Menschen gerettet werden, aber eigentlich ist das dann das Ende der Fahnenstange. Wir haben es gab ein Meteor, der ist runtergegangen 1912 in Sibirien, in Tunguska hieß das, glaube ich. Und man hat nur einen Feuerblitz am Himmel gesehen. Die Gegend ist so dünn besiedelt, dass kein Augenzeuge gefunden werden konnte. Man ist aber später hin. Genau. Und mach mal weiter. Ich glaube, da ist ein Bild. Man hat nur lauter Bäume gefunden, die so abgeknickt waren und eine Riesenfläche, die ganz kahl war. Das ist übrigens das Tal von Sodom. Das ist das, was, das war ja früher auch ein blühendes Land, bevor Gott das gerichtet hat. Das ist bis heute, ist das ein kahles Land. Das habe ich auch im Internet gefunden. Das ist die dritte Art von Wüste. Das ist das, was auf die Menschheit zukommt und wo wir noch, das muss ich einfach mal sagen, auch warnen sollen, wo wir auch hingehen sollen und sagen, Leute, verscherzt euch das nicht mit Gott. Ich glaube, habe ich das letztes Mal schon erzählt, dass eine Top-Politikerin in Deutschland will in Berlin diesen einen Bibelspruch entfernen lassen. Ne? So, und jetzt wird da der ja, andere Dinge werden dann noch in die Wege geleitet in unserer Hauptstadt, wo man wirklich sagen muss, das ist umgekehrt proportional zu Gott. Lauter Dinge, ich komme ja aus der Pädagogik, was da gelehrt wird, weg von der traditionellen christlichen Familie hin zu allen möglichen. Gut, man muss immer den einzelnen Menschen sehen, der in sowas festhängt, den verurteile ich nicht. Aber was ich verurteile, ist, wenn andere politisch oder anders daran schrauben, an dieser ganzen Sache und Dinge in die Wege leiten. Wir müssen uns wirklich davor hüten, Menschen, die in bestimmten Dingen festhängen, wenn man meint, so jemand kommt hier rein, den zu verurteilen. Die sind ihr Leben lang so geprägt worden vom Mainstream, die können gar nicht anders. Und da ist es erstmal wichtig, dass sie sich bekehren und dann wird Gott ihnen das schon zeigen. Nur mal nebenbei, ich war in Itzehoe, habe ich Jugendleiter jahrelang. Und eines Tages kam eine Frau in eurem Alter zu mir. Sie sagte, kannst du mal mit mir beten? Ja. Sie sagte, ja, eigentlich, ich war immer nur mit Frauen zusammen und so. Und ich möchte das vor Gott bereinigen. Habe ich mit ihr gebetet, alles klar. Und dann sage ich, warum bist du denn ausgerechnet zu mir gekommen? Ja, ich hatte bei dir den Eindruck, dass du mich nicht in die Pfanne haust. So. Und ich denke, da müssen wir uns vorhüten. Auch solche Menschen wird Gott hinzutun. Und im Korintherbrief steht, solche sind etliche von euch gewesen. Das heißt also, für die ist Hoffnung, für die ist Gnade da. Wir sollen das nicht gutheißen, aber wir sollen sie auch nicht verdammen. Es gibt bei den Christen so zwei ganz ungesunde Entwicklungen. Die einen sagen, es ist alles toll, und die anderen, die entwickeln fast so einen Hass schon. So, das müssen wir nicht, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig. Wir sollen ihnen Wegweisung geben und Hilfe anbieten. Also, haben wir jetzt diese drei Wüsten. Ach so, das wollte ich noch, genau. Machen wir noch ein bisschen weiter. Wie komme ich jetzt aus dieser Wüste raus? Ich habe so eine selbstverursachte Wüste in meinem Leben. Ich spreche jetzt nicht von der Wüste, die Gott mich geschickt hat. Dann kann ich Aufforstungsmaßnahmen vornehmen in meinem Leben. Mach mal weiter, bitte. So, das ist ein schönes Bild, ne? Das ist in China. China ist im Augenblick da auch ganz vorne, genau wie Israel. Die nehmen sich wirklich Riesengebiete vor, die total runtergewohnt sind, die von Menschen zerstört worden sind und gehen dabei und bringen das wieder nach vorne. So, das machen wir nochmal weiter. Nachher sieht das so aus. Das ist in China. Das ist ein ehemaliges Wüstengebiet, das sie wieder aufgeforstet haben. Mit viel Mühe, mit viel Einsatz, aber ihr seht das Ergebnis. Machen wir noch weiter. Oder das da. Das war früher eine totale Wüstenei. Ich habe so Bilder gesehen, wo diese Berghänge, da sieht man das auch so ein bisschen, dass die Erosion alles platt gemacht, weil die haben den ganzen Wald abgeholzt in China unter dem Kommunismus. Der Kommunismus ist ja auch so eine Ideologie, die sagt so, die Schöpfung, völlig egal, Hauptsache, oder der Mensch, der Einzelne zählt nicht. Und das hat, selbst die Natur hat das zu spüren bekommen. Und danach, jetzt sind die da im Gange, das wieder vernünftig zu machen. Mach mal weiter, bitte. Ja, das ist auch so ein Wald, der wieder aufgeforstet wurde. Mach mal noch weiter. Da sind Ranger, die im Wald nach dem Rechten schauen in China. Das ist jetzt ein ganz großes Ding da. Mach mal weiter. Nee, in eine andere Richtung. Genau, das Bild. Das finde ich eigentlich total stark, das Bild. Weil da sieht man links, das ist wirklich eine menschengemachte Wüstenei. Es war keine direkte Wüste, aber man sieht richtig so, da stand früher mal, das ist jetzt Spanien oder so, da stand früher mal ein schöner Wald und dann musste ja die Armada gebaut werden und dann kamen die Ziegen und die haben den Wald nie wieder zugelassen. Und Stück für Stück wird das dann doch wieder hergestellt. So, was können wir in unserem Leben machen? Wenn ich jetzt in einer Wüste drin bin, mein ganzer geistlicher Berg ist abgeholzt, alles ist kahl und ich fühle mich ganz vertrocknet. Wer kennt das? Ich kenne das. Mal mehr, mal weniger und mal auch gar nicht. Und da gibt uns die Bibel eigentlich den immer wieder. Du kannst hingehen in der Bibel, wo du willst. Ich habe einfach willkürlich zwei Bibelstellen. Matthäus 3, Vers 2. Hoffnung für alle. Jesus rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und in Markus 6, Vers 12, Hoffnung für alle, da zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott. Jetzt könnt ihr sagen, ja, wir sind doch bekehrt, wir sind doch bei Gott. Ja, klar. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir nicht entscheiden können. Ich kann das im Augenblick nicht entscheiden, was in der Ukraine passiert. Ich kann dafür beten, aber ich kann da nichts entscheiden. Es ist mir unmöglich, da was zu entscheiden. Ich kann auch nicht meinen Politikern befehlen, durch ein Gebet oder so, ihr macht das jetzt anders. Was ich machen kann ich kann für sie beten. Und Nehmen wir mal an, ich habe gerade eine schwere Grippe oder Corona oder was auch immer. Da liege ich im Bett. Es sei denn, Gott macht ein Wunder und heilt mich sofort, sonst muss ich das auskurieren. So, das kann ich, da kann ich nicht Schnipp machen. Und es gibt auch Situationen auf der Arbeit, da stellt der Chef mich unter eine, der gibt mir eine Aufgabe, die ganz schwer ist und ich muss da dran knabbern. Da kann ich machen, was ich will, da muss ich durch. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht also dem Chef einfach sagen, nee, du, das mache ich nicht. Der hat mich ja dafür eingestellt. Aber es gibt Dinge, die kann ich machen. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin in einer Dürre, ich kann Ursachenforschung betreiben. Das sollte man sogar. Heute nennt man das Selbstreflexion. Aber eigentlich ist das egal, wie man das nennt. Die Bibel sagt uns durch Jesus, greife zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du dich um den Splitter im Auge des anderen kümmerst. Und ich kann mal gucken, was ist da für ein Balken? Aus welchem Holz ist der Balken? Wie ist der beschaffen? So, ist das ein ganz, ganz riesiger Balken oder nur ein kleiner Balken? Was habe ich da im Auge? So, und ich habe mal festgestellt, ich bin mal mit Sven hierher gefahren und wir haben hier einen gesegneten Einsatz mit euch gehabt. Aber danach ist sowohl bei Sven als auch bei mir ganz viel schiefgegangen. Und dann haben wir beide so nachgedacht. Und ich habe festgestellt bei mir, dass ich in der Zeit mich ganz doll über die Politiker erhoben habe und ganz viel gelästert habe über die Politiker. Und als ich diesen Balken dann rausgenommen habe, da ging es mir wieder besser. Da wurde es auch wieder grün in meinem Leben. Da wuchs es dann wieder. Und in der Zeit, wo ich so viel gelästert habe, da war ich so mehr wie links so. Ne? Da ging es mir ganz trocken und ganz schlecht. Oder, anderes Beispiel. Ich habe mit meiner Frau einen Film geguckt. Und er war total daneben. Der war sowas von daneben. Man muss sowieso keine Filme gucken. Ich kann jeden Christen verstehen, der sagt, ich gucke überhaupt gar keine Filme. Völlig in Ordnung. Das ist sogar lobenswert. So, ich gucke mir gerne mal einen Krimi anspannen oder so. Und ich glaube, sollte Gott mir jetzt zeigen, nee, das ist jetzt nicht mehr dran, dann mache ich das auch nicht. Aber wie auch immer. Aber an dem Tag haben wir einen Film geguckt, der war total daneben. Da waren eklige Sexszenen drin, da waren Gewaltszenen drin, die haben nichtswürdig miteinander geredet. Und nachher haben meine Frau und ich uns angeguckt, warum haben wir nicht ausgeschaltet? Bin ich eigentlich blöd? Und dann haben wir aber eine Entscheidung getroffen, das passiert uns nicht nochmal. Und Prediger hat gesagt, wenn man sich sowas anguckt, darf man sich nicht wundern, wenn man schlechte Gedanken kriegt. Und wenn es einem nicht mehr gut geht, wenn man den Blick auf Gott verliert. Das ist so. Und dann umgekehrt haben wir auch schon erlebt, dass wir bestimmte Herausforderungen in unserem Leben hatten und dann waren wir ja ganz schlapp, lagen wir auf dem Sofa Sonntagabend irgendwie und war nichts mehr los mit uns. Schwere Woche hinter uns gehabt. Dann haben wir uns einfach 2, 3 Predigten angeguckt. Oh, das tat gut. Geht auch. Ne? So, es ist von meinen Entscheidungen abhängig. Und wenn die Bibel uns auffordert, kehr um zu Gott, dann heißt das nicht, dass wir Gott gar nicht in unserem Leben haben, sondern erstmal kann das vielleicht mit der Ehe oder mit der Beziehung zu euren Kindern, kann man das vergleichen. Ich kann mit meinen Kindern Gemeinschaft haben, ich kann mit ihnen reden, kann mich erkundigen, wie es ihnen geht, kann ihnen helfen, kann sie auch mal ermahnen, wenn sie dummes Zeug machen. Oder ich kann sie ignorieren und kann mich mehr um Karriere und Arbeit kümmern oder so. Oder um meine Flasche Alkohol oder um Fußball im Fernsehen oder irgendwas dergleichen. Beziehung ist Arbeit. In der Ehe, mit den Kindern, mit den Eltern. Meine Mutter, die liegt gerade im Sterben, schon seit 2 Monaten. Muss ich öfters mal hin. Es ist ganz schwierig, erreiche sie nicht. Sie weiß nicht, was ich meine, wenn ich von Jesus rede. Schwierig. Aber es ist Arbeit. Ich muss es machen. Ich kann da komme aus der Nummer nicht raus. Und ich will das ja auch. So ist es mit Gott. Es ist Arbeit. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Also ich will hier nicht ein Leistungsevangelium predigen. So, ich muss mich ganz doll anstrengen, damit ich in seine Gegenwart komme. Nein, im Gegenteil. Ich muss einfach sagen, Herr, weißt du was, ich bin im Augenblick ganz verwüstet. Guck mich an. Da wächst kaum was bei mir. Ich habe kaum gute Gespräche, die Leute sind genervt von mir oder was auch immer. Oder ich fühle mich ganz leer und ganz traurig. Und dann zeigt Gott mir, du, das solltest du ändern, mit dem solltest du dich aussprechen. Da solltest du vielleicht mal ein bisschen weniger Stress in dein Leben reinlassen und mal ein bisschen ruhiger machen. Und ich meine das total gut mit dir und ich werde dich wieder aufbauen. Und dann werden wir erleben, wie die Wüste sich ganz schnell wieder begrünt. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Machen wir vielleicht noch mal ein paar Bilder weiter. Da war noch, das ist Israel. Glaubt man nicht, ne? Das ist vor 100%ig, hätte man so ein Bild vor 100 Jahren nicht machen können. 100%ig nicht. Da gab es ein paar Bäume, aber nicht so. Das sind alles die Bemühungen, der letzten 100 Jahre dieses Land wieder grün zu machen. Mach mal weiter, bitte. Ja, und das fängt ganz einfach an. Das ist jetzt wieder China. Das ist so eine Technik. Da werden einfach kleine Karos da werden Stöcke in den Boden reingerammt und dann werden so Büsche oder Gräser werden da so geflochten, dass der Sand erstmal nicht wegwehen kann. So, das sind so die kleinen Gebetseinheiten in unserem Leben, ne? Und hier eine Bibelstelle und da ein Vers. So, da wird unsere Wüstengegend erstmal überpflastert mit guten Bekenntnissen. Machen wir weiter. So, dann wächst da plötzlich so ganz resistentes Gras, das ganz viel abkann. Das ist der nächste Schritt. Das funktioniert. Das machen die in China seit Jahrzehnten. Ne? Und dann machen wir weiter. Ja, gut, das ist jetzt nochmal eine Stufe vorher. Wo wir das erstmal an, dann machen sie Terrassen. Und dann werden Bäume gepflanzt. Da hinten sieht man noch Solarzellen, also die geben richtig Gas. Ne? Das ist wirklich, finde ich, bewundernswert. Und vorne werden Bäume gepflanzt. Und man kann sich vorstellen, das sieht zwar ein bisschen doof aus, so Reihe und Lied, chinesisch halt so, oder auch deutsch. Natürlicherweise sieht es schöner aus, aber ich sage mal so, das ist nur eine Frage der Zeit, wenn der erstmal groß ist. Machen wir nochmal weiter. Achso, na gut, das ist jetzt schlechte Auflösung. Das ist Israel jetzt wieder. Dann ist der Wald, ihr braucht ja nur einen Laubwolken nach draußen gucken, dann seht ihr ja, wie ein schöner Wald aussieht. Und ich glaube, das können wir einfach erleben in unserem Leben, wenn wir in einer Wüste sind, in die Gott uns nicht reingeschickt hat, sondern in die wir uns selber reingeschickt haben, dann dürfen wir auch da wieder rauskommen, indem wir kleine Schritte unternehmen, uns ausführen. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, dass man zu Bruder oder Schwester geht, sagt, du, weißt du was, mir geht das im Augenblick nicht so gut, kannst du mal für mich beten? Und dann betet die Person mit mir und dann, ja, und ich habe da und da das und das, vielleicht bekennt einer dem anderen eure Sünden, damit ihr gesund werdet, kann auch hilfreich sein. Und dann blühen wir wieder auf und dann steigen wir wieder auf wie die Adler und dann können wir wieder in unserem Leben Freude verbreiten. Und wenn dann diese Katastrophen kommen, die in der Bibel angekündigt sind, ich weiß nicht, ob wir die noch erleben, ich hoffe nicht, aber wenn doch, dann sind wir diejenigen, die den Menschen draußen Hoffnung und Stärke verleihen. Wir sind diejenigen, die gestählt sind. Ja, das will ich vielleicht auch als Letztes sagen. Ich habe gestern mit einem unbekehrten Verwandten, vorgestern, ein sowas ähnliches wie ein Streitgespräch gehabt. Weil der sagte, man kann ja eigentlich nur noch nach Neuseeland flüchten und eigentlich kann man in diesem Land gar nicht mehr bleiben, bei der drohenden Kriegsgefahr und was weiß ich alles. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte hier bleiben und den Menschen hier dienen. Ja, du machst so nach dem Motto, du machst dir das ja einfach. Ja, du verlässt dich dann immer auf deinen Gott. So, ich sage, nee, ich mache mir das gar nicht einfach. Ich versuche meinen Auftrag wahrzunehmen. Und dann kam mir plötzlich der Gedanke, da habe ich gesagt, die 43 Jahre, wo ich jetzt Christ bin, was ich da erlitten habe, was ich durchgekämpft habe, was ich an Frustration, an Leid, an Schmerz, an Verlusten, an Versagen, an auf die Nase fallen und wieder aufstehen und all das erlebt habe, das hat mich vorbereitet oder bereitet mich vor auf die Aufgabe, die auf uns alle zukommt, demnächst. Lass die Wirtschaft draußen noch den Bach runtergehen. Weißt du, Gott versorgt uns. Gott hat seinen Weg mit uns. Lass vieles draußen nicht mehr funktionieren. Weil solange das funktioniert, denken die Leute ja wirklich, alles ist in Ordnung. Aber jetzt in der Zeit, die jetzt kommt, da dürfen wir ihnen Antwort geben und da dürfen wir ihnen Mut und Stärke verleihen, indem wir ihnen von Jesus erzählen. Das kommt auf uns zu. Und da spielt das Alter keine Rolle. Ich bin jetzt 65, Mose war 80. Amen.